Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der größte Schatz, den ich jemals gefunden habe, das war so ein kleines Geweih, ich weiß nicht mehr genau, von einem Reh oder einem Hirsch wahrscheinlich, im Wald. Und ich muss wirklich sagen, für mich war das damals der größte Schatz überhaupt. Ich war stolz wie Bolle und habe den natürlich mitgenommen nach Hause und habe ihn jahrelang aufgehoben. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man so ein Rehgeweih im Wald findet, dann mag das für einen persönlich ein Schatz sein, aber insgesamt ist es natürlich relativ unverdächtig, wenn man das mit nach Hause nimmt. Es gibt aber Fundstücke, so richtig, richtig alte, die darf man keinesfalls einfach so mit nach Hause nehmen, weil sie eben richtig wertvoll sind für Archäologen beispielsweise. Und das ist etwas, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden. Unser Reporter Johannes Döbbelt heute Abend bei mir mit im Studio.
Hallo.
Hat sich das nochmal ganz genau angesehen. Also ein kurzer Tipp vielleicht von dir schon mal an dieser Stelle. Wann sollte ich auf jeden Fall die Finger davon lassen, wenn ich irgendwo auf dem Acker zum Beispiel einen wunderbaren silbernen Ring sehe, von dem ich schon erkennen kann, also ganz frisch ist der nicht mehr.
Ja, oder so eine alte Goldmünze, Silbermünze gibt es ab und zu mal. Oder Patronen ist auch sehr gefährlich. Also das darf man nur nicht mitnehmen, sondern es könnte auch gefährlich werden, wenn das Ding einfach explodiert.
Ne? Okay, gut. Also, wann die Hobby-Archäologen unter euch vorsichtig sein sollten, das klären wir gleich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Niemand kann das genau vorhersagen. Egal wie gut poliert die große Glaskugel ist, in die man reinguckt. Diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Nämlich die Frage, wie sieht die Zukunft von Europa aus? Und es ist eine Frage, mit der sich einige Staatschefs in Europa schon längere Zeit beschäftigen. Und naja, wenn man schon nicht vorhersagen kann, dann kann man sich ja zumindest eine Vision von der Zukunft Europas überlegen. Und genau das hat der französische Präsident Emmanuel Macron gemacht. Er hat heute seine Ideen und Reformvorschläge vorgestellt, und zwar vor Studierenden der Pariser Sorbonne-Universität. Bevor in Deutschland die Koalitionsverhandlungen losgehen, sollen von Paris aus schon klare Signale gesendet werden, wohin der Weg in die EU für die EU gehen könnte. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Paris, Kerstin Gallmeier. Kerstin, welche Reformpläne hat Macron denn heute vorgestellt für Europa?
Ja, er hat ganz konkrete Vorschläge gemacht. Er hat, so hat er das genannt, 6 Schlüssel der Souveränität für Europa genannt. Das sind die Bereiche Digitales, der Kampf gegen den Klimawandel bzw. erneuerbare Energien, Sicherheit und Verteidigung, dann die Flüchtlingsfrage und auch wirtschaftliche und soziale Fragen, und hat dort relativ konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel wie neue Institutionen zu gründen. Er möchte zum Beispiel eine europäische Innovationsagentur vor allem für Digitales gründen. Hintergrund dieser Idee ist, dass auch in Europa eben neue Dinge erfunden werden sollen, gefördert werden sollen, Start-ups sollen gefördert werden, dass eben auch Europa weltweit punkten kann mit neuen Ideen. Was aber, glaube ich, seine grundsätzliche Idee war, war wieder eine positive Idee von Europa zu geben.
Macron hätte ja auch gerne eine EU-weite Finanztransaktionssteuer, dieses wunderbare Wort, also dass zum Beispiel an Börsen jeder Handel von Aktien versteuert werden muss, egal ob jetzt Gewinne gemacht werden oder nicht. In Frankreich gibt es die Steuer ja schon. Wie realistisch ist das denn, dass die überall kommt?
Naja, diese europäische Finanztransaktionssteuer oder Börsensteuer, die war schon öfter im Gespräch, und das ist ein Projekt, über das man hier in Europa schon länger redet. Und interessanterweise war das zuletzt eigentlich Frankreich selbst, das dort geblockt hat. Aber anscheinend hat Macron jetzt da eine kleine Kehrtwende eingelegt, und in Frankreich selbst gibt es diese Steuer ja auch schon. Und er möchte jetzt diese Idee wieder auf den Weg bringen und hat da auch ganz Konkretes im Sinn, denn er möchte das Geld in Entwicklungshilfe stecken, vor allem für Afrika. Er hat in seiner Grundsatzrede gesagt, Europa muss mit Afrika besser zusammenarbeiten, sicherlich auch im Hinblick auf Fluchtursachen, aber eben Afrika auch als Partner sehen. Und von daher möchte er eben mit diesem Geld da auch Investitionen tätigen.
Jetzt ist der Zeitpunkt, mit dem Macron mit seinen Reformplänen um die Ecke kommt, ja eigentlich ganz interessant, weil bei uns vor 2 Tagen die Bundestagswahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass Angela Merkel nach der Wahl was Besseres zu tun hat, als sich jetzt mit den Ideen von Emmanuel Macron zu beschäftigen. Was steckt dahinter? Ist es ein bisschen Taktik von ihm? Will er damit vielleicht sogar seine Führungsrolle in der EU ausbauen oder sogar übernehmen?
Also dieser Termin heute, 2 Tage nach der Bundestagswahl, der war ganz klar, ganz bewusst gewählt von Präsident Macron. Er hat im Prinzip ja schon vorher angekündigt, schon länger angekündigt, dass er Europa reformieren will, neu gründen will, so nennt er das immer. Aber hat eben abgewartet, bis die Bundestagswahlen mal rum waren, wollte aber auch jetzt nicht allzu lange warten, denn mit seinen Vorschlägen, die er jetzt auf den Tisch gepackt hat, möchte er auch ein bisschen die Koalitionsverhandlungen mit beeinflussen, denn er weiß nicht alles, was er vorgeschlagen hat, zum Beispiel eine Vertiefung der Eurozone mit eigenem großen, wichtigen Budget. Das kommt zum Beispiel bei der FDP überhaupt nicht gut an. Von daher, das ist das eine, was er im Hinterkopf hatte. Das andere ist aber auch, dass er sagt, es eilt. Europa muss jetzt möglichst schnell reformiert werden. Wir müssen einen neuen Kurs einschlagen und die nächsten Wahlen stehen 2019 an. Und bis dahin möchte er auch ja die europäischen Bürger mit einbeziehen, dass die eben was mitzureden haben. Das gehört auch zu seiner großen Reformidee und von daher wollte er jetzt nicht länger warten.
Emmanuel Macron hat heute seine Reformvorschläge für Europa vorgestellt. Infos dazu von unserer Paris-Korrespondentin Kerstin Gallmeier.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Wikinger, ne? Die wussten, wie es geht. Ja, Armreife, Fingerringe, Münzen und Barren aus allerfeinstem Silber. Das hatten die alles und das konnten die auch alles machen. All diese Kostbarkeiten wurden auf einem Acker auf Sylt gefunden und gestern zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Wir von Deutschlandfunk Nova haben auch darüber berichtet, unter anderem mit dem Satz, wer gerne auf Schatzsuche geht, ist auf Sylt richtig. Bäm! Ein paar von euch haben natürlich sehr aufmerksam zugehört und die haben uns dann geschrieben über Twitter, Moment, unter anderem Kai Erik und Little Lila Lemonade haben uns da angetwittert, Moment, wenn ihr das so formuliert, dann macht ihr Werbung fürs Raubgraben und das ist nicht okay. Deshalb haben wir uns die ganze Geschichte heute nochmal angesehen, unseren Reporter Johannes Döbbelt drauf angesetzt. Der hat nochmal recherchiert zum Thema Raubgraben und Hobbyarchäologen. Johannes, wie sollte man es denn korrekt sagen, wenn nun schon nicht so, wie ich das gerade zitiert habe?
Ja, Schatzsuche ist tatsächlich ein bisschen problematisch, da ist die Kritik schon berechtigt, denn das suggeriert ja irgendwie, da im Boden, da sind wertvolle Sachen versteckt, die ich, wenn ich sie finde, vielleicht sogar behalten darf, den Schatz. Ne? So ein bisschen Abenteuer ist auch noch dabei. Und deswegen passt für alle, die das illegal machen, also illegal auf der Suche nach uralten Fundstücken sind, dann tatsächlich der Begriff Raubgräber besser.
Sind denn solche Raubgräber in Deutschland überhaupt ein großes Problem? Also hätte ich jetzt eher mit dem alten Ägypten oder so in Verbindung gebracht, aber nicht unbedingt mit dem Jahr 2017.
Dachte ich auch erst, aber es ist in Deutschland wirklich ein großes Problem. Also es gibt schätzungsweise mehrere tausend Hobby-Ausgräber, die immer wieder mit Metalldetektoren auf Feldern, auf Äckern, im Wald auf die Suche gehen und dann tatsächlich auch einiges finden. In der Nähe von Karlsruhe hat zum Beispiel vor 3 Jahren ein Hobby-Ausgräber, 22 Jahre alt, war der Gold und Silber aus der römischen Antike gefunden, wert rund 1 Million Euro, also wirklich so eine Art Schatz. Bekannt wurde das aber nur, weil er sich im Netz dann mit den Fundstücken so präsentiert hat und gezeigt hat, guck mal, was ich habe. Und das haben dann auch Polizei und Staatsanwaltschaft mitbekommen und gab für ihn am Ende 8 Monate auf Bewährung.
Aber wenn ich jetzt als Hobbyarchäologe sowas finde und das mitnehme und dann zum Beispiel eben an die Behörden übergebe, das ist doch okay, oder nicht?
Nee, ist eben überhaupt nicht okay. Das machen Profi-Archäologen ja auch nicht so. Also wenn die Ausgrabungen machen, dann holen die Fundstücke ja nicht einfach so aus dem Boden raus, sondern die dokumentieren genau, was wo lag, also in welcher Schicht, wie tief oder hoch, welche anderen Fundstücke noch in der Nähe lagen und so weiter. Denn nur so kannst du ja am Ende sagen, okay, das war zum Beispiel eine Siedlung oder ein Grab der Germanen oder so. Oder du sagst, so und so lief eine bestimmte Schlacht im Mittelalter ab, wenn du Waffen findest. Und so behutsam mit dem Dokumentieren und so gehen Hobbyarchäologen bzw. Raubgräber aber eben oft nicht vor. Das sagt Henning Hassmann, der ist Archäologe beim Landesamt für Denkmalpflege in Niedersachsen.
Wenn man die jetzt einzeln rausrupft und auch die genaue Fundstelle gar nicht vermerkt, dann fehlt das. Das wächst nicht nach. Diese Information ist für immer weg.
Okay, also einfach rausrupfen und mitnehmen ist verboten, merken wir uns. Aber darf ich denn mit so einem Metalldetektor zumindest was suchen und wenn ich was finde, dann eben Bescheid sagen?
Ja, fast. Also wenn du einen archäologischen Fund machst, kann ja auch jetzt einem Bauer beim Pflügen passieren oder Baufirma beim Kellergraben, so aus Versehen. Dann gibt es erstmal eine Meldepflicht. Das heißt, du musst den Behörden Bescheid sagen, wenn du sowas findest. Viele der Hobbyarchäologen, die gehen aber mit so einem Metalldetektor eben gezielt auf die Suche. Die wollen natürlich was finden. Und dafür brauchst du in den meisten Bundesländern eine Genehmigung, die allerdings für Privatleute gar nicht so einfach zu bekommen ist. Und deswegen ziehen viele auch einfach ohne Genehmigung mit ihrer Sonde über die Äcker und buddeln dann die Funde aus. Das ist eben genau das Problem.
Gibt es denn auch irgendwelche Möglichkeiten, mich legal als Hobbyarchäologe zu betätigen und mit so einem Detektor dann eben nach Gold oder Silber oder so zu suchen?
Ja, gibt es auch. Und das machen auch einige. Also um das nochmal klar zu sagen, jetzt nicht alle Hobbyarchäologen sind auch Raubgräber. Wenn du eben bei so einem Ausgrabungsprojekt zum Beispiel mitmachst, wo du dich dann als ehrenamtlicher Forscher betätigen kannst, also dann zum Beispiel zusammen mit den Profis von den Denkmalschutzbehörden auch über Äcker oder Felder laufen mit deinem Metalldetektor. Sowas gibt es auch in Niedersachsen zum Beispiel, wo ja Henning Haßmann als Archäologe arbeitet.
In diesen Kursen qualifizieren wir die Leute, das ist recht aufwendig, aber die sind dann nachher vom Schatzsucher, machen sie dann häufig einen oder meistens einen Wandel durch zu Hobbyforschern, die uns wirklich helfen, die in Projekte eingebunden sind.
Ja, und so ein Projekt, wo auch Hobbyarchäologen dabei waren, ist zum Beispiel ein römisch-germanisches Schlachtfeld in Niedersachsen. Da haben dann auch die Hobbyforscher mitgeholfen, einiges zu finden. Also da waren dann zum Beispiel Pfeilspitzen oder Teile von römischen Sandalen und Helmen. Und damit können dann eben die Profi-Archäologen am Ende die Schlacht ziemlich genau rekonstruieren.
Raubgräber, also Leute, die illegal mit Metalldetektoren nach alten Fundstücken suchen, sind auch in Deutschland ein Problem. Es gibt auch legale Wege, um sich als Hobbyarchäologe zu betätigen. Welche das sind, das hat uns gerade unser Reporter Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei zwei bockigen Kindern im Sandkasten, da würde man sagen, passt mal auf, ihr Willis, hört auf, euch zu streiten, sonst kommt das Schüppchen weg. So. Im Fall von Donald Trump und Kim Jong-un geht es leider nicht so einfach. Die beiden Alpha-Männchen geben es sich so richtig und zünden fast täglich eine neue Eskalationsstufe. Die aktuellste vom Wochenende haben wir alle mitbekommen. Da hat Trump ja getwittert, dass die Regierung von Nordkorea nicht mehr lang hier sein werde. Und Nordkorea hat das als Kriegserklärung aufgefasst. Entschuldigung, den Krieg erklären per Twitter? Also technisch geht das. Und wir haben uns nur gefragt, kann ja sein, dass das technisch geht, aber wie ist das denn in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gemacht worden mit den Kriegserklärungen? Unser Reporter Martin Krinner ist dafür in der Geschichte ganz weit zurückgegangen.
Rom, so ungefähr 30 vor Christus. Ein Mann namens Gaius Octavius, den wir heute als Kaiser Augustus kennen, erklärt seinem Widersacher Mark Anton den Krieg. Und zwar mustergültig, nach Vorschrift, so wie es das römische Gesetz verlangt.
Also eine Kriegserklärung fand in einer ritualisierten Form statt, dass man eben mit einem Speer den Krieg angezeigt hat.
Sagt Andreas Klingenberg, Althistoriker an der Uni Köln.
Dazu wurde entweder in das feindliche Land oder in einem Bereich vor einem Tempel, der zu feindlichem Land erklärt wurde, eben dieser Speer hineingeworfen. Und das war eine Art Kriegserklärung.
Bevor er also angreifen durfte, brauchte der Römer einen Speer, ein paar religiöse Handlungen und ein Stück Feindesland. Octavian hatte jetzt allerdings das Problem, dass Mark Anton und seine Frau Kleopatra in Ägypten waren, also auf der anderen Seite des Mittelmeeres. Deswegen erklärte er kurzerhand ein Stück Rom vorübergehend zu ägyptischem Territorium, warf dort seinen Speer hinein und annektierte das Land anschließend wieder. Danach waren die beiden Parteien im Krieg. An so ein formelles Ritual hielten sich die Römer allerdings nicht immer. Manche Kriege kamen für den Angegriffenen auch sehr überraschend.
Ja, das kam auch vor. Also beispielsweise ein Crassus, der die Parther im Nahen Osten angegriffen hat. Da erfolgte nicht wirklich eine große Kriegserklärung. Auch der Beschluss des Senats ging nicht voraus. Das war eigenmächtiges Handeln.
Ein paar Jahrhunderte später, im Dreißigjährigen Krieg, lief das Ganze dann natürlich schon schriftlich ab. Der Schwede Gustav Adolf zum Beispiel griff erst in die Kriegshandlungen ein, nachdem er die Öffentlichkeit mit einem langen Pamphlet darüber informiert hatte. Und damit das alle verstanden, wurde das Schriftstück auch noch in 5 Sprachen übersetzt. Und nochmal später, im Zweiten Weltkrieg, Da kamen die Kriegserklärungen dann übers Radio.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
So hörte sich das an, als Hitler 1939 den Polen den Krieg erklärte. Kurze Zeit später war Polen dann von Deutschland besetzt und Großbritannien stellte den Deutschen ein Ultimatum, seine Truppen wieder abzuziehen. Als Hitler darauf aber nicht reagierte, kam vom britischen Premier Chamberlain diese Nachricht.
I have to tell you now that consequently this country is at war with Germany.
Seit dem Beginn der Moderne wurden alle Kriege natürlich als Verteidigungsfall dargestellt. Angriffskriege sind nach internationalem Recht ja verboten. Margaret Thatcher befreite zum Beispiel die Falklandinseln von den argentinischen Invasoren. George Bush Senior griff Saddam Hussein an, um Kuwait zu befreien. Und sein Sohn, weil der Irak angeblich Massenvernichtungswaffen produziert. Wichtig für den Kriegsgrund ist also immer, der andere ist schuld. Und genau so macht es jetzt Kim Jong-un. Er fühlt sich von Trumps Äußerungen bedroht. Einen Tweet als Kriegserklärung zu verstehen, ist allerdings trotzdem neu.
Also wenn ich das mal etwas ungeschützt sagen darf, da sitzen zwei Paviane auf der Affeninsel und befeuern sich mit Twitter.
Meint unser Deutschlandfunk Nova-Historiker Matthias von Hellfeld.
Das ist grober Unfug, hoch fahrlässig und könnte möglicherweise zu irgendeiner Art von Kettenreaktion führen. Aber das ist einfach der Verzicht auf Diplomatie und auf meinetwegen Sanktionspolitik oder irgendwas anderes und einfach lautstarkes Rumgepoltere, was offenbar viele Menschen in unseren Zeiten erfreut.
Wir müssen also hoffen, dass sich die beiden schnell wieder einkriegen. Denn sonst geht die altbekannte Spirale wieder los. Beispiele für Kriege, die aus absichtlichen Missverständnissen und persönlichen Beleidigungen entstanden sind, die gibt es ja massenhaft.
Und natürlich ist es richtig, dass in der Logik von Kim Jong-un, wenn er dann sagt, ich nehme das jetzt mal ernst, was dieser Typ da in Washington von sich gegeben hat, dann könnte er in der gleichen Logik sagen, das ist jetzt ein Verteidigungskrieg und der ist erlaubt, der ist tatsächlich erlaubt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Erde, die ist gar nicht rund, sondern eine Scheibe. Das würde ich natürlich niemals so sagen, aber es ist eine beliebte Verschwörungstheorie, der auch US-Rapper B.O.B. einiges abgewinnen kann. Und jetzt will er das Ganze sogar beweisen. Johannes Doppelt, unser Reporter, hat sich das nochmal angesehen für uns. Also wie will B.O.B. das Ganze dann anstellen?
Er will Satelliten ins All schicken, die sich das Ganze von oben nochmal genau anschauen. Der bezweifelt nämlich, dass die Erde wirklich gekrümmt und damit rund ist, weil man das ja mit bloßem Auge hier unten kaum sieht. Ne? Also da sieht die Erde ja meist ziemlich flach aus.
Ja, so ist das auf der Erde. Aber da oben sind doch schon ganz viele Satelliten, die ständig alles beobachten.
Ja, ja, aber die NASA und andere, die könnten uns ja absichtlich in die Irre führen und das ganze runde Erde-Ding einfach nur faken. Ne? Und deshalb will B.O.B. lieber selber nachgucken. Und er hat dafür auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet bei GoFundMe.com. Da will er insgesamt $200.000 zusammenbekommen. Und da gibt es dann natürlich auch so ein kurzes Video von ihm, in dem er um Spender wirbt. Und da stellt er sich am Anfang auch erstmal selbst vor, aber nicht mit B.O.B., wie er eigentlich heißt, sondern mit Flat Earth Bob.
What's up, y'all? It's Flat Earth Bob here. I'm starting this GoFundMe because I would like to send one, if not multiple, satellites as far into space as I can, or into orbit as I can, to find the curve. I'm looking for the curve.
Also er sagt, er will die Satelliten da hochschicken, weil er wirklich diese Krümmung finden will, von der alle immer sprechen, an die er aber nicht glaubt. Ne? Also die Krümmung, die dann die Erde rund macht.
Aber er würde sie schon wahnsinnig gerne finden. Also von daher, vielleicht ist doch noch so ein bisschen Hoffnung
da. Ja, vielleicht,
da,
ist, ja ne? Genau, das könnte ja sein. Ja, ja.
Also gibt es denn schon irgendjemanden, der jetzt gespendet hat für diesen Satelliten?
Ja, immerhin rund $1.700 hat er schon zusammen. So von einer halben Stunde ungefähr kamen noch $1.000 hinzu, also jetzt $1.700. Allerdings sind auch so ein paar Spaßspender dabei, die auf der Seite, glaube ich, einfach nur einen lustigen Kommentar hinterlassen wollten. Zum Beispiel ein Kevin Decker, der hat $10 gespendet und hat dazu geschrieben, du weißt schon, dass Satelliten um die Erde kreisen, die würden nicht funktionieren, wenn die Erde flach wäre.
Da denken wir jetzt nochmal drüber nach, da steckt viel Wahrheit drin. Ja, ja. Also der US-Rapper B.O.B. sammelt per Crowdfunding Geld, um Satelliten ins All zu schicken, die beweisen sollen, dass die Erde flach ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine extra Dosis Vitamin C, ja, kann helfen. Vielleicht auch eine kalte Dusche oder ein Liter grüner Tee. Oder einfach mal 6 anstelle von 5 Stunden schlafen. Hauptsache Fisch frisch und fit und wach rein in diesen Tag. Heute sind ja viele Bundestagsfraktionen zum ersten Mal zusammengekommen, um zu beratschlagen, wie sie sich eigentlich aufstellen wollen. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio und gibt uns jetzt mal einen Überblick. Paul, wie laufen solche Sitzungen eigentlich ab? Was passiert da?
Also heute ein ziemlich buntes Treiben im Bundestag. Zusammengekommen ist die neue AfD-Fraktion. Die hat sich, vielleicht auch ein netter Fun-Fact am Rande, nicht im Bundestagsgebäude treffen können, weil es da einfach keinen Platz gab. Die mussten ausweichen in das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist auf der anderen Seite von der Spree. Im Europasaal haben sie sich getroffen. Das ist ein großer Ausschusssaal. Denn da wird jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen klar werden, wo eigentlich die AfD hinkommen soll. Es gibt den sogenannten Vorältestenrat, der regelt, wie zum Beispiel auch die Sitzordnung im Parlament ist. Und der trifft sich nächste Woche und da wird dann quasi auch klar sein, wo die AfD sich trifft. Da ging es heute tatsächlich eher, sich ja als Fraktion erstmals zu treffen. Natürlich die große Frage, die bei der AfD auch im Raum stand, werden alle da sein, alle 93 übrig gebliebenen AfD-Parlamentarier nach dem Rücktritt aus der Fraktion von Frauke Petri, sind alle vollzählig da gewesen. Und da geht es jetzt erstmal quasi die Geschäftstüchtigkeit dieser Fraktion irgendwie zu ermöglichen. Dann ist auch noch die CSU-Landesgruppe zusammengekommen. Alexander Dobrindt, der Bundesverkehrsminister, ist zum Chef gewählt worden. Auch CSU und CDU haben sich zusammengetroffen zu einer konstituierenden Sitzung. Das heißt, Kanzlerin Merkel und Parteichef Seehofer sind zusammengekommen, sollen auch schon am Rande die Möglichkeit gehabt haben, über die neue gemeinsame Linie zu sprechen, die ja Seehofer gefordert hat, jetzt als Lektion aus den Niederlagen zur Wahl. Und was vielleicht auch ganz wichtig zu sagen ist bei der Union, da ist in der Fraktion jetzt vor allem auch eine Diskussion entbrannt, wer neuer Bundestagspräsident werden soll. Und es sieht danach aus, dass der Druck auf Finanzminister Schäuble, dass er es werden soll, wächst, weil ihm halt eben zugesprochen wird, dass er auch mit einer AfD, die jetzt im Bundestag ist, die vielleicht ja auch für das eine oder andere Problem im Parlament, in der Parlamentskultur sorgen könnte, dass er mit ihnen fertig wird. Dann noch Linke und Grüne sind auch zusammengekommen. Bei den Grünen kann man vielleicht noch sagen, die haben sich darauf geeinigt, dass der Fraktionsvorstand, das ist ja zurzeit Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, dass die erstmal weitermachen sollen, bis die Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition rum sind.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf die AfD. Also Frauke Petri, ne, hat ja gestern schon gesagt, dass sie eben ohne Fraktion im Bundestag sitzen will. Dann eben heute bekannt gegeben, dass sie auch aus der Partei austreten will. Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret?
Aus Sicht vieler AfD-Politiker ist das jetzt eher so eine Art konsequenter nächster Schritt. Es war ja ohnehin auch schon im Vorfeld von einem Parteiausschlussverfahren die Rede. Dem ist sie jetzt höchstwahrscheinlich zuvorgekommen. Sie hat ja heute bekannt gegeben, dass sie in Dresden die Landtagsfraktion verlässt. Ja, mit ihr sind auch 2 weitere Politiker, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Uwe Wurlitzer und die Fraktionsvizechefin Kirstin Muster. Die haben auch ihre Ämter abgegeben. Dem Ganzen ist auch noch gefolgt, dass ihr Mann, das ist Markus Prezell, der sitzt in Nordrhein-Westfalen als Landes- und Fraktionschef der AfD im Landtag. Der will auch aus der AfD austreten. Das heißt, die beiden sind jetzt so ein bisschen so eine Art Bonnie und Clyde der deutschen Politik. Erstmal bedeutet das erst, dass sie quasi gesagt hat, sie wird irgendwann mal aus der Partei austreten. Noch ist sie nicht ausgetreten, aber sie hat sicherlich für Erleichterung gesorgt bei der AfD-Spitze, die sie ohnehin jetzt sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen zu diesem Schritt gedrängt hätte.
War denn die sogenannte Jamaika-Koalition heute eigentlich auch schon ein Thema oder ging es erstmal darum, so dieses Formale abzuarbeiten?
Also das Thema Jamaika blubbert weiter vor sich hin. Es gibt jetzt keine neuen konkreten Fakten, die geschaffen wurden, nur viele Statements zu dem Thema. Der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der CSU kündigte jedenfalls eine harte Haltung der CSU an. Die Gespräche würden mit Sicherheit sehr lange werden. Wie aber die Gespräche sich gestalten werden, hängt sicherlich auch davon ab, wie es jetzt mit Parteichef Seehofer weitergeht. Der bekommt ja gerade ein bisschen Druck aus Bayern. Da gibt es mehrere Politiker in seiner Partei, die ja seinen Rücktritt fordern, weil sie ein bisschen Angst haben um die kommende Landtagswahl im Herbst 2020. 2018. Seine Zukunft wird dann sicherlich auch davon abhängen, wie sich jetzt auch die Partei dann aufstellen möchte, programmatisch. Und das wird sicherlich dann vor allem für die Grünen ein Problem, die natürlich einen Rechtsruck der CSU verhindern wollen. Das wollen sie höchstwahrscheinlich mit einem 14-köpfigen Team hinbekommen. Die werden nämlich in die Verhandlungen, in die Sondierungen reingeschickt. Da sind Realos und Linke drin. Allerdings fehlt da zum Beispiel jetzt auch ein ausgewiesener Innen- und Zuwanderungsexperte, etwa jemand wie die Abgeordnete Irene Michalitsch. Das heißt also, sollte die CSU, wie befürchtet wird, nach rechts driften, haben die Grünen keinen richtigen Counterpart in ihrer Gruppe, mit dem sie da in die Sondierungen gehen könnten. Also da könnten sich die Gespräche Richtung Jamaika doch sehr schwierig gestalten.
Die Bundestagsfraktionen, sehr viele von ihnen, sind heute zum ersten Mal zusammengekommen und haben abgesprochen und beratschlagt, wie sie sich aufstellen wollen in Zukunft. Einen Überblick dazu von unserem Korrespondenten in Berlin, Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Donald Trump hat sich ja schon mit vielen angelegt und jetzt vor kurzem auch mit dem, ja man muss schon sagen, mit dem Nationalheiligtum der USA, den Sportlern. Es gibt ja schon seit längerer Zeit immer wieder Profisportler, vor allem Footballspieler, die sich vor dem Spiel während der amerikanischen Nationalhymne hinknien. Habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet. Ursprünglich war das ja als Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA gedacht. Donald Trump hat die Sportler daraufhin ziemlich heftig beleidigt und er wünsche sich, sagt er, dass einer dieser, Zitat, Hurensöhne gefeuert werde. Außerdem hat Trump auch noch empfohlen, einen Boykott der NFL-Spiele und seitdem regt sich wirklich heftiger Widerstand gegen Trump bei den Sportlern. Johannes Döbbelt, du hast dir das Ganze nochmal angesehen für uns. Wer hat sich denn da jetzt zum Beispiel zu Wort gemeldet?
Ja, wirklich viele prominente Sportler, zum Beispiel Basketballstar LeBron James, der hat auf einer Pressekonferenz seines Vereins ziemlich gegen Trump ausgeteilt. Der hat zwar während dieser ganzen Pressekonferenz nicht einmal seinen Namen genannt, also Trump nicht beim Namen genannt, aber so aus dem Kontext war eigentlich ganz klar, er meint ihn.
The thing that kind of frustrated me and pissed me off a little bit is the fact that he's now he used sport. He used the sports platform to try to divide us.
Also es ärgert ihn, dass Trump den Sport benutzt, um die Amerikaner zu spalten. Auf Twitter war der Basketballer davor ja auch noch so ein bisschen deutlicher geworden. Da hat er Trump dann auch mal zurückbeleidigt und ihn einen Penner genannt. Ja, und andere Spieler nennen Trump zum Beispiel einen Clown oder einen sogenannten Anführer. Also das ist schon so ein ordentlicher Aufruhr im Sport gegen Trump.
Und was sagen die Fans? Wie reagieren die da drauf auf den Beef?
Ja, es kommt zumindest nicht bei allen gut an. Das hat man bei einem Footballspiel der Dallas Cowboys jetzt am Wochenende gesehen. Da hat sich noch vor der Nationalhymne das ganze Team gemeinsam hingekniet. Sogar der Besitzer des Teams war dabei, sehr ungewöhnlich. Jerry Jones heißt der ist dann mit aufs Spielfeld und hat dann so zusammen mit allem, dann ist er in die Knie gegangen. Und die Reaktionen aus dem Publikum waren aber Buhrufe. Und zwar jetzt nicht nur von den gegnerischen, sondern auch von den eigenen Fans. Und Applaus wiederum von den Fans kam dann wohl erst wieder auf, als kurze Zeit später eine riesige amerikanische Flagge auf dem Spielfeld ausgebreitet wurde.
In den USA kritisieren immer mehr prominente Profisportler US-Präsident Donald Trump, nachdem der einige von ihnen beleidigt hatte.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Auf einmal waren sie weg. 43 Studierende in Mexiko. Heute vor 3 Jahren hat es in Mexiko eine brutale Schießerei gegeben von der Polizei auf eine Gruppe von Studenten und Studentinnen, die auf dem Weg gewesen sind zu einer Demo. Und bis heute, 3 Jahre danach, weiß niemand, was genau mit diesen 43 Menschen passiert ist. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Regina Mennig hat einen Studenten getroffen, der diese Schießerei glücklicherweise überlebt hat. Regina, also du hast Omar Garcia getroffen in Mexiko-Stadt. Wie geht er denn damit um, dass er das wirklich überlebt hat und dass er nicht verschleppt worden ist?
Also Omar berichtet total viel darüber auf Demos in Mexiko und auch im Ausland. Er will eben, dass das Verbrechen an seinen Kommilitonen in der Öffentlichkeit bleibt, weil es jetzt nach 3 Jahren immer noch ungeklärt ist. Und Omars Empörung darüber kann man total nachvollziehen, wenn man sich mal anhört, wie brutal diese Schießereien auf die Studenten damals abgelaufen sind.
Wir haben uns auf den Boden geworfen und uns unter den Bussen und hinter den Autos versteckt. Irgendwann gab es einen Moment, in dem die Schüsse aufhörten. Und den haben diejenigen von uns, die nicht von einer Kugel getroffen wurden, genutzt. Wir rannten nur noch, jeder in eine andere Richtung. Zwei Kommilitonen sind dabei gestorben. Und ein anderer, der weggerannt ist, der tauchte am nächsten Tag auf, tot und ohne Gesicht.
Ja, insgesamt sind damals 3 Studenten gestorben, 40 wurden zum Teil sehr schwer verletzt, 43 sind eben nie wieder aufgetaucht, bis heute nicht. Und es ist unübersehbar, dass das Schicksal dieser Verschwundenen ganz Mexiko extrem beschäftigt.
Woran merkt man das?
Also Mexikos Städte sind voll mit Graffitis zu dem Thema und immer wieder gibt es Demos und Flashmobs, bei denen zum Beispiel alle 43 Namen der Verschwundenen verlesen werden. Oft hört man da dann auch den Slogan, lebend haben sie sie mitgenommen, lebend wollen wir sie wiederhaben. Und der Überlebende Omar Garcia hat mir dazu gesagt, dass er und die vielen anderen Aktivisten glauben, dass die Verschwundenen noch am Leben sind.
Die Familien glauben das. Und wir alle werden nichts anderes glauben, bis man uns das Gegenteil beweist. Und zwar mit echten Beweisen, nicht mit irgendeiner Version, die man aufbläht und dann auf der ganzen Welt verbreitet. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass die mexikanische Regierung die Wahrheit nicht ans Licht bringen will.
Ja, ob die mexikanische Regierung mit den staatlichen Ermittlungen irgendwas verschleiern will, darüber kann man nur spekulieren. Es sieht alles danach aus, dass der brutale Angriff auf die Studenten eine gemeinsame Aktion von Sicherheitsbehörden und Drogengangstern war. Aber laut den mexikanischen Ermittlern lag das ganz allein an korrupten Einzelpersonen in der Stadt Iguala.
Was haben die mexikanischen Ermittlungsbehörden denn bisher rausgefunden?
Also die haben ziemlich schnell den Bürgermeister aus Iguala, da wo der Angriff passiert ist, an den Pranger gestellt. Der Bürgermeister hat angeblich befürchtet, dass die Studenten eine öffentliche Rede seiner Frau stören könnten. Deswegen soll er die lokale Polizei auf sie angesetzt haben. Und die Polizei hat die Studenten dann angeblich an Auftragskiller übergeben, die sie erschossen und auf einer Mülldeponie verbrannt haben. Dieses ganze Szenario hat die mexikanische Regierung bisher als historische Wahrheit festgelegt und damit sollten die Familien und Freunde der Verschwundenen dann erstmal Ruhe geben.
Und dann hat aber jemand diese historische Wahrheit doch ins Wanken gebracht.
Und zwar ein Team von Sonderermittlern von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte war das. Die haben zum Beispiel nachgewiesen, dass die Studenten eben nicht auf der Mülldeponie verbrannt worden sein können, so wie es die mexikanischen Ermittler immer dargestellt hatten.
Aber haben diese internationalen Ermittler denn eine neue Spur gefunden? Also was könnte denn passiert sein mit den Studenten?
Also die Fahnder haben da so eine These, die vermuten, dass die Studenten ohne es zu wissen in einen Bus geraten sind, der eine riesige Ladung Heroin geschmuggelt hat. Das könnte dann wiederum der Grund sein, weshalb sie brutal aus dem Weg geschafft wurden, und zwar von Militärs, hochrangigen Polizisten und Drogenkartellmitgliedern. Aber das bleibt alles Spekulation, weil die mexikanische Regierung hat den internationalen Sonderermittlern erstmal einen Riegel vorgeschoben. Die dürfen jetzt nur noch alle paar Monate für Kurzbesuche kommen. Und trotzdem sind diese Ermittler aus dem Ausland für viele Mexikaner im Moment die einzige Hoffnung, dass die mexikanischen Behörden das Thema nicht einfach so klammheimlich zu den Akten legen.
In Mexiko sind heute vor genau 3 Jahren nach einem brutalen Polizeiangriff 43 Studenten verschwunden. Und eine große Bewegung im Land lässt einfach nicht locker, dass ihre Entführung endlich aufgeklärt wird. Und auch heute finden dazu in Mexiko viele Kundgebungen statt. Und Regina Menick hatte mehr Infos dazu für uns.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hier ist Deutschlandfunk Nova, jetzt mit den Wissensnachrichten. Die Highlights des Tages in der Redaktionskonferenz, zusammengefasst von Tina Kiesling.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Die Polizei zieht sich zurück, doch statt mehr gibt es weniger Verbrechen. Das ist das Ergebnis einer US-Studie, die im Fachmagazin Nature Human Behavior erschienen ist. Die Sozialwissenschaftler nutzten dafür eine einmalige Gelegenheit. Nach dem Tod des Asthmakranken Eric Garner, der bei der Festnahme starb, änderte die New Yorker Polizei für einen kurzen Zeitraum ihre Strategie. Sie verzichtete 7 Wochen lang auf ihr sonst übliches proaktives Vorgehen. Normalerweise fahren Polizisten viel Streife, vor allem in Gebieten mit hoher Kriminalitätsrate. Sie halten Autofahrer an und verhaften Menschen auch für kleinere Vergehen. Dadurch soll Kriminalität schon im Keim erstickt werden. Die Sozialwissenschaftler stellten fest, in den 7 Wochen, in denen die New Yorker Polizei weniger präsent war, ging die Kriminalitätsrate aber zurück. Schwere Delikte wie Raub, Mord oder Vergewaltigung nahmen um 3-6% ab. Über die Ursache wird spekuliert. Vielleicht fühlen sich bestimmte Gruppen sonst von der Polizei ungerecht behandelt, so die Forscher. Das könnte dazu führen, dass Gesetze und ihre Vertreter gerade weniger geachtet werden. Ein gesundes und frisches Gesicht, das wollen viele haben. Die Kosmetikindustrie dankt es uns. Das kommt nicht von ungefähr. Studien belegen, dass wir gesund aussehende Menschen attraktiver finden und wir sogar eher für Politiker stimmen, die gesund aussehen. Auf dem Portal The Conversation beschreibt ein Forscher der Universität Swansea in Großbritannien, dass es ein ganz billiges Mittel gibt, um gesünder auszusehen, nämlich Lächeln. Seinen Tests zufolge werden Menschen mit einem positiven Gesichtsausdruck, die auf Fotos offenere Augen haben und nach oben gerichtete Mundwinkel, als gesünder wahrgenommen. Ein positiver Ausdruck hat etwa denselben Effekt wie das Tragen von Make-up. Und je älter die Probanden auf den ausgewerteten Fotos waren, desto größer war der Lächeleffekt. Aber warum empfinden wir lächelnde Gesichter als gesünder? Weil wir wirklich länger und gesünder leben, wenn wir mehr lachen und positiv eingestellt sind. Der Forscher zitiert etwa Studien, in denen ein Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Jugendfotos festgestellt wurde. Menschen, die auf Jugendfotos viel lächelten, lebten länger als ihre trübsinnigen Altersgenossen. In den USA gehören Waffen zum täglichen Leben. Man sieht sie nicht nur im Fernsehen, sondern oft auch in den Häusern rumliegen. Wie riskant das für Kinder ist, haben Forscher jetzt in einem Experiment gezeigt. Dafür haben sie über 100 Kinder zwischen 8 und 12 in zwei Gruppen aufgeteilt und ihnen immer paarweise einen kurzen Ausschnitt aus einem Film gezeigt. Die eine Gruppe sah Szenen, in denen Schusswaffen benutzt wurden, die andere nicht. Danach wurden die Kinderpaare in einen Raum mit Spielsachen gebracht. Dort lag eine Waffe in einer Schublade. Über die Hälfte der Kinder, die die Waffe fanden, nahmen sie auch in die Hand, unabhängig davon, welchen Film sie vorher gesehen hatten. Aber die Kinder, die Waffen im Film gesehen hatten, beschäftigten sich im Schnitt über 50 Sekunden mit ihr, drückten durchschnittlich fast dreimal den Abzug und zielten mit der Waffe auch auf Personen. Die anderen Kinder beschäftigten sich dagegen nur etwas über 10 Sekunden mit der Waffe und versuchten kaum, sie abzufeuern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind durch eine Waffe stirbt, ist in den USA deutlich höher als in anderen entwickelten Ländern.
Deutschlandfunk Nova.
Also, hätte auch noch älter sein können, aber hey, 49,4 Jahre ist doch okay. So alt sind die Abgeordneten im neu gewählten Bundestag im Durchschnitt. 49,4 Jahre. Einer, der da rein alterstechnisch überhaupt gar nicht reinpasst, ist Philipp Amthor. Der ist 24, studiert Jura, promoviert gerade und wird ab jetzt für die CDU im Bundestag sitzen. Er ist der jüngste Abgeordnete der neuen Unionsfraktion und der zweitjüngste im gesamten Bundestag. Schönen guten Abend, Herr Amthor.
Schönen guten Abend, hallo.
Wie war denn der erste Tag für Sie so ganz offiziell in Berlin?
Ja, der erste Tag ist natürlich ganz spannend. Das trägt doch sehr dazu bei, dass man jetzt realisiert, dass man doch Abgeordneter ist. Also mit Herr Abgeordneter angesprochen zu werden, ist für mich natürlich auch noch was Neues. Und ja, das ist natürlich mitten im Parlamentsviertel dem deutschen Volke drüberstehend, sind das hier natürlich, ja, wirklich schöne Situationen und Momente. Und wenn man sich hier bewegt im Parlamentsviertel, ist das natürlich was Besonderes, gerade am ersten Tag.
Was gab es heute für eine schöne Situation oder einen schönen Moment?
Ach, das Spannende war, es ging gleich los. Heute Vormittag um 11 war der erste Termin. Die junge Gruppe traf sich, also die Abgeordneten bis 35. Und als ich dort am Eingang zum Bundestagsgebäude kam, ich an mit einem Bundestagskollegen aus Sachsen. Und dann fragte der eine Mitarbeiter, ach Herr Wendt, das ist Ihre Begleitung. Und dann sagte ich, nein, nein, also ich war jetzt selbst Abgeordneter. Ja. Das war also in der Tat, so wie Sie schon anmoderiert haben, 24, das ist nicht das übliche Alter für einen direkt gewählten Bundestagsabgeordneten.
Und wie ist das dann? Also Sie als CDU-Abgeordneter, lernen Sie dann auch direkt die Bundeskanzlerin kennen oder sagt die mal kurz Hallo? Ich meine, Sie kennen sie jetzt schon ein bisschen länger durch Ihre Arbeit, aber begrüßt die einen dann noch persönlich?
Ja, also das, Sie sagen das ganz richtig. Die Bundeskanzlerin lerne ich natürlich nicht heute erst kennen, sondern sie hat mich ganz intensiv unterstützt. Sie ist ja quasi meine Nachbarin im Wahlkreis.
Vom
ja,
Wahlkreis, also, ne? Genau.
Genau. Mhm. Es gibt in Vorpommern zwei Abgeordnete, Angela Merkel und mich. Sie hat mich da sehr unterstützt, war zu vier Terminen bei mir, hat Horst Seehofer und andere vorbeigeschickt. Und natürlich war das heute eine schöne Runde. Ich konnte ihr, Horst Seehofer, Volker Kauder, Wolfgang Schäuble, vielen nochmal persönlich Dank sagen, die bei mir im Wahlkreis waren. Das war in der Fraktion sehr schön. Und wir waren mit der Kanzlerin auch gerade noch mal in kleinerer Runde zusammen, denn sie ist ja auch Mitglied der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern und wir haben uns jetzt auch konstituiert und so ein bisschen unsere sechs Abgeordneten haben uns jetzt mal ausgetauscht, wie es weitergeht in dieser Legislaturperiode.
Was steht denn jetzt eigentlich noch aktuell für Sie an, Herr Amthor? Also sind es jetzt einfach auch so banale Sachen wie Büro einrichten, Wohnung suchen, Mitarbeiter, Bewerbungsgespräche führen oder steht das im Prinzip schon alles?
Nein, also es sind solche banalen Dinge. Ich selbst habe natürlich genügend Respekt vor der Wahl gehabt. Ich habe mich bis gestern sozusagen nicht mal um ein Hotel gekümmert für heute. Also insoweit habe ich da natürlich gesagt, klar, die Chancen sind gut, dass wir meinen Wahlkreis wiederholen, aber deswegen war bis gestern eigentlich auch kaum Zeit, jetzt über solche Dinge nachzudenken. Thema Büro, Thema Wohnung, Mitarbeiter, klar, da gibt es Einzelne, die man schon im Blick hat, aber das muss jetzt alles organisiert werden und ich bin froh, wenn ich da zum Ende der Woche vielleicht ein bisschen dazu komme, denn im Wesentlichen klingelt seit gestern 8 Uhr durchgehend mein Telefon mit Gratulationen, Presseanfragen und anderem mehr. Das ist natürlich, sind jetzt viele Eindrücke, das sortiert sich jetzt alles. Morgen gibt es nochmal eine Schulung für die neuen Bundestagsabgeordneten, was diese organisatorischen Dinge angeht. Und ja, dann werde ich zum Ende der Woche starten können, das alles zu organisieren.
Sie wirken wahnsinnig strukturiert, Herr Amthor. Also Respekt dafür schon mal nach so einem Tag. Jetzt könnten Sie ja nicht bald nur Mitglied des Bundestages sein, sondern auch ein Teil der Regierungskoalition. Also Stichwort Jamaika-Koalition. Glauben Sie eigentlich, dass das passieren wird?
Naja, ich kann mir das vorstellen. Allerdings habe ich durchaus gewisse Schwierigkeiten auch mit Blick auf die Koalitionspartner. Es ist natürlich so, mit der FDP haben wir sehr große Schnittmengen, aber Sie müssen wissen, eins meiner persönlichen Schwerpunktthemen war es bisher und soll es im Bundestag sein, ist die innere Sicherheit. Und gerade in der Innenpolitik wird es mit der FDP erfahrungsgemäß vielleicht nicht ganz einfach, auch mit den Grünen. Und hinzu kommt, ich komme ja auch aus einem sehr ländlichen Wahlkreis, also meine Landwirte in der Region, die springen nicht vor Jubel in die Luft, wenn es darum geht, dass vielleicht ein grüner Landwirtschafts- oder Umweltminister wird. Also insoweit gibt es da einige Hürden, die zu nehmen sind. Und klar ist für uns, aber es sollte bei jeder Koalitionsverhandlung so sein, Ziel ist, dass möglichst viele CDU-Inhalte rauskommen. Aber ich glaube klar, das ist möglich. Und ich finde, das ist auch gut, dass man sich dieser Verantwortung jetzt stellt. Die SPD, die hat ja quasi gleich Fahnenflucht begangen und hat gesagt, erst die Partei, dann das Land. Ich finde richtig, dass wir jetzt sagen, wir diskutieren das mit FDP und mit Grünen und da muss man gucken, wie man sich da zusammenrüttelt. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt. Es wird aber nicht leicht.
Herr Amthor, vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Philipp Amthor ist der zweitjüngste Abgeordnete im neu gewählten Bundestag und hat dort ein Mandat für die CDU. Wie der erste Tag für ihn gelaufen ist, das hat er uns hier gerade erklärt im Deutschlandfunk Nova Interview. Ziemlich ereignisreich auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das hier war eins der ganz großen Versprechen von Donald Trump im US-Wahlkampf.
Obamacare is going to be repealed and replaced. And that's going to take place immediately after we go in, okay? Immediately, fast, quick.
So, Obamacare abschaffen war also das große Versprechen. Nach der Wahl klang das dann schon ein bisschen anders.
I never said repeal and replace Obamacare. You've all heard my speeches. I never said repeal it and replace it within 64 days. I have a long time.
Tja, aber der Plan ist eben geblieben. Obamacare muss weg, findet Donald Trump. Nur seit seinem Amtsantritt ist er mit diesem Plan schon zweimal gescheitert. Und so wie es aussieht, wird auch der dritte Versuch nicht funktionieren, weil es mittlerweile drei republikanische Senatoren gibt, die die Pläne nicht mittragen wollen. Das heißt, der Widerstand in den eigenen Reihen ist so groß, dass es für Trump fast unmöglich ist, eine Mehrheit im Senat dafür zu bekommen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, heißt das übersetzt jetzt, das Reformpaket ist gescheitert?
Es ist mausetot, wenn es nicht gelingt, diese drei Senatoren, die du genannt hast, doch noch dazu zu bewegen, ihre Haltung zu ändern und doch noch zuzustimmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Reparatur von Obamacare endgültig gescheitert. Die Republikaner, Sonja, haben eine so hauchdünne Mehrheit im Senat, dass sie sich maximal zwei Abweichler erlauben können. Tatsächlich sind es jetzt aber nicht nur drei, wie du gesagt hast, sondern möglicherweise sogar vier Senatoren, die abtrünnig sind. Ted Cruz aus Texas hat auch schon gesagt, da mache ich nicht mit. Und dann wäre das Debakel perfekt.
Das heißt, jetzt gibt es auch einen gewissen Zeitdruck?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Zeitdruck ist so groß, weil am 30. September, also in wenigen Tagen, das Haushaltsjahr in den USA endet. Und damit läuft eine wichtige Frist aus. Das ist die Frist für eine Sonderregelung, die es den Republikanern ermöglicht, in allen wichtigen Haushaltsfragen mit einfacher Mehrheit abstimmen zu können. Also notfalls auch mit der Mehrheit von einer Stimme. Ab dem 1. Oktober brauchen sie für ein Gesetz, das das Budget betrifft, wieder eine Mehrheit von 60 Stimmen. Das würde bedeuten, sie müssten 8 Stimmen von den Demokraten holen. Und das ist bei Obamacare mit den Demokraten nicht zu machen. Die demokratische Front steht wie ein Fels in der Brandung.
Was wird denn dann jetzt passieren? Also wird es trotzdem zur Abstimmung kommen?
Naja, das ist die große Frage. Man könnte natürlich sagen, die Republikaner sollten sich diese Schmach der Abstimmung besser ersparen. Aber es gibt viele, die sagen, nee, wir wollen, dass unsere Klientel, dass unsere Wähler sehen, wie wir uns verhalten. Und wir wollen auf die Renegaten hinweisen, auf diese Abtrünnigen. Und sie gewissermaßen in die Rolle von Verrätern rücken. Und nach gestern Abend ist erstmal Ruhe eingekehrt. Ich glaube, der Beratungsbedarf ist jetzt sehr, sehr groß bei den Republikanern. Sie wissen jetzt nicht, was jetzt zu tun ist.
Wenn Trump jetzt scheitert, könnte es eigentlich auch passieren, dass es im Endeffekt eine überparteiliche Zusammenarbeit gibt, damit es eben doch zu einer Reform von Obamacare kommt?
Naja, das ist natürlich das Szenario, auf das die Demokraten hoffen. Sie haben den Republikanern schon entsprechende Angebote gemacht. Sie wollen Obamacare und damit die Krankenversicherung für alle retten. Sie sind auch bereit, Obamacare zu reformieren. Es ist ja gar nicht so, dass dieses System fehlerfrei arbeitet. Dafür ist es viel zu jung, dafür hat es viel zu viele Widerstände gegeben. Republikanische Abgeordnete sind auf eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen worden. Und da sieht's ganz schlecht aus. Bill Cassidy zum Beispiel, der jetzt dieses neue Modell vorgestellt hat, er sagt, es braucht immer zwei zum Tanzen, zum Tango tanzen, und ich bin nicht bereit zu diesem Tanz. Das heißt, das Klima zwischen Republikanern und Demokraten ist komplett vergiftet, und das ist nur ein Beispiel für eine tiefe, tiefe Spaltung in diesem Land.
Donald Trump wird sehr wahrscheinlich keine Mehrheit für die Reform von Obamacare zusammenbekommen. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist nicht einfach, wenn man Eltern hat. Ihr erinnert euch vielleicht, ständig bringen die einen mit einem dicken Auto direkt bis vor den Schulhof und blockieren dabei die Straße. Vielleicht sogar noch andere Schülerinnen und Schüler gefährden sie. Soll man das denn machen? Darüber gibt es an deutschen Schulen ja immer mal wieder Ärger. Es geht aber noch deutlich dreister, wie wir jetzt in einem Video der BBC sehen können. Johannes Döbbelt, du hast jetzt nochmal angesehen für uns. Was passiert bitteschön in diesem Video?
Das Video zeigt einen Schulhof in England, genauer gesagt in Woking, das ist ein Vorort von London. Und man sieht da das Einfahrtstor des Schulhofs und dann ein Auto, das durch das Tor auf den Schulhof fahren will. Und ein Mann, der sich vor das Auto stellt und das nicht durchlässt. Dieser Mann, der ist ein Lehrer der Schule, und der sagt dem Auto, Fahrer, sie dürfen nicht auf den Schulhof drauf fahren. Da will der Fahrer aber genau hin. Das ist ein 22-jähriger Mann, der seine Tochter von der Schule abholen will. Irgendwann lehnt sich dann der Lehrer so leicht gegen die Motorhaube, weil nämlich der Vater einfach nicht wegfahren will. Und genau in dem Moment fährt der Vater los. Der heißt übrigens Rainer Schumann, und in dem Moment fährt er wirklich einfach los.
Und was passiert dann mit dem Lehrer?
Der wird mitgerissen, auf die Motorhaube so draufgeschleudert, fährt dann auch noch so ein paar Meter unfreiwillig mit, also kann sich erst noch halten auf der Motorhaube, aber wird dann tatsächlich in der ersten Kurve runtergeschleudert. Und genau in dem Moment kommen dann von der Seite auch noch zwei Schüler mit ihren Fahrrädern um die Ecke, die durchs Tor rausfahren wollen. Die schaffen es dann zum Glück noch rechtzeitig anzuhalten und nicht mit dem Auto zusammenzustoßen. Aber natürlich eine ganz schön krasse Sache, das Ganze, und hatte auch Folgen für diesen Rainer Schumann, den Fahrer. Der wurde später für eine Reihe von Vergehen schuldig gesprochen, unter anderem Körperverletzungen, gefährliches Fahren und muss jetzt für 10 Monate ins Gefängnis.
Ein Vater, der seine Tochter von der Schule abholen wollte und dabei absichtlich einen Lehrer auf der Motorhaube mitgerissen und verletzt hat, passiert in der englischen Stadt Woking.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.